Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 30. April, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus und mit euch, schön, dass ihr dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir fragen, wie realistisch wäre eine Pokalsensation von Holstein Kiel? Carsten Sohmann fragen wir das. Pokalsieger 1991 mit Hannover, der schätzt uns das mal ein.
Wer gewinnt den großen Preis der Formel 1 in Portimao? Die Starting Grid-Experten tippen wieder.
Und die FCB-Frauen, die stehen vor dem Champions League-Halbfinal-Rückspiel am Sonntag und damit knapp vor dem Einzug ins Champions League-Finale. Den Herren war das Jahr verwehrt geblieben in diesem Jahr.
Außerdem gibt's wieder unsere Dreierkette mit Gewinnern, mit Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights des heutigen Tages.
Aber bevor wir zu Highlights kommen, müssen wir auf ein Lowlight des gestrigen Tages kommen. Christoph Metzelder, der hat vor dem Düsseldorfer Amtsgericht den Besitz und die Weitergabe kinderpornografischer Dateien gestanden, hat gesagt, ich habe diese Bilder verschickt, obwohl ich weiß, welches unsägliche Leid gegenüber Kindern hinter jeder einzelnen Datei steckt, trotz meines sozialen Engagements für Kinder.
Ja, und weiter, ich habe auf frei zugänglichen Internetseiten inkriminierte, also die mir zur Last gelegten Dateien, nicht gesammelt. Ich habe Vorschaubilder gesehen und Screenshots gemacht. Ich habe im Chat Extremfantasien ausgetauscht, das sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler und versicherte, die Faszination lag in der Grenzüberschreitung, nicht an den Darstellungen selbst. Und weiter, ich akzeptiere meine Strafe und moralische Schuld.
Ja, und die Vorsitzende Richterin, die stellte als Strafmaß 10 bis 12 Monate auf Bewährung ohne weitere Auflagen in Aussicht. Das zur Chronistenpflicht zu diesem widerlichen Thema. Mir ist jetzt schlecht, viel mehr will ich da eigentlich auch nicht zu sagen.
Ja, wir wollen diesem Sachverhalt gar nicht noch größeren Raum geben. Es ist schlimm genug, dass es jemals passiert ist und es ist schlimm genug, dass es immer und immer wieder passiert. Du hast völlig recht, zum Start in den Tag ist mir jetzt auch schlecht, aber wir müssen es zumindest mal benannt haben, aber wir verzichten, Malte, glaube ich, darauf, das jetzt noch weiter zu thematisieren und rufen dazu auch jetzt nicht auf, dass man uns diesbezüglich eine Sprachnachricht schickt, oder?
Ich glaube, da kann man auch gar nicht zweierlei Meinung sein, deshalb brauchen wir da kein Meinungsbild einholen, das setzen wir einfach mal voraus. Lass uns lieber um Sport uns kümmern und um das, was dann ja Positiveres dann noch anliegt am heutigen Tag beziehungsweise am Wochenende. Wir schalten jetzt gleich mal zu unserem Kollegen Yannick Meyer. Der spricht nämlich mit einem Pokalhelden von 1991 über Fußball und über die Möglichkeit von Sensationen im DFB-Pokal und erklärt die Frage, ob sich Holstein Kiel wie einst Hannover 96 mit Carsten Suhrmann Hoffnung auf den Pokalsieg machen darf. Gleich im Interview. Carsten Suhrmann bei Yannick Meyer.
Stand jetzt aktuell.
Am Samstagabend spielt Holstein Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals bei Borussia Dortmund. Klingt nach einer schwierigen Aufgabe für die Kieler. Verstecken müssen sich die Norddeutschen aber nicht. In der zweiten Runde hatte Kiel bereits den FC Bayern im Elfmeterschießen aus dem Pokal geschossen. Allerdings fand das Spiel gegen den Rekordmeister an der Kieler Förde statt. Nun muss die Mannschaft von Ole Werner auswärts im Signal Iduna Park antreten. Wie wahrscheinlich ist es, dass den Kielern noch einmal ein solcher Coup gelingt? Wir fragen nach bei einem, der es einschätzen kann, weil er mit einem Underdog sogar mal den DFB-Pokal gewonnen hatte. Carsten Suhrmann, Kapitän der 1992er Pokalsiegermannschaft von Hannover 96. Die Niedersachsen sind, Stand jetzt, bis heute der einzige Zweitligist, der jemals den DFB-Pokal gewinnen konnte. Für wie realistisch hält es Suhrmann, dass die Kieler das ändern? Er hat es uns verraten. Carsten, Holstein Kiel hat am Wochenende die Möglichkeit, ins Finale einzuziehen und dort euren Rekord einzustellen. Würdest du das den Kielern gönnen?
Ja, natürlich, weil das ist ja, das macht ja Fußball aus. Ne? Wir sind ja auch Underdog gewesen und die Kieler sind auch Underdog. Ich wünsche denen natürlich, dass ihnen auch das Husarenstück gelingt. Also ich poche nicht darauf, ewig der einzige Zweitligist zu sein. Ich drücke den Kielern die Daumen, weil ich weiß, was das für eine große Gaudi und für ein großes Vergnügen ist, in dem Berliner Stadion vielleicht, ich wünsche ihnen natürlich dann auch Zuschauer, also Berlin ist ist mega, mehr geht nicht. Also für einen Fußballer und allzu viele kommen halt nicht ins DFB-Pokalfinale. Also ich drücke den Kielern auf jeden Fall die Daumen.
Wenn man das mal vergleicht so ein bisschen mit der heutigen Zeit, würdest du sagen, das war damals noch leichter, den Pokal als Zweitligist zu gewinnen? Ist das gleich geblieben oder wie würdest du das einschätzen?
Ich sage, das ist heute unmöglich. Ja, also die Kiel wird immer mal in Zweitligist auch ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen und dann eine Top-Mannschaft schlagen. Aber zwei Top-Mannschaften hintereinander, wir haben jetzt, da musst du nacheinander, oder du musst Glück haben, dass andere die aus dem Weg räumen. Aber nacheinander, so wie wir damals, jetzt fünf Bundesligisten in einer Pokalserie zu schlagen, das ist heute nicht mehr möglich. Eine Top-Mannschaft, sag ich mal, so wie Kiel gegen Bayern, ne? Das war ja auch in der letzten Minute, wo sie einen Ausgleich gemacht haben. Und dann musst du im Elfmeterschießen halt das Glück des Tüchtigen haben, aber das ist heute einfach nicht mehr vorstellbar.
Deine Prognose, schaffen sie es gegen Dortmund?
Nein, ich glaube nicht. Dortmunder haben auch einen Lauf. Die Kieler haben, glaube ich, auch dann noch relativ viele Spiele, haben noch Nachholspiele auch und so. Eine Chance hat man immer, ja? Aber ich glaube eher, dass Dortmund ins Finale kommt.
Stand jetzt aktuell.
In China und Vietnam geht Corona-bedingt Stand jetzt nichts. Daher kehrt die Formel 1 mit dem dritten Saisonrennen an die Algarve nach Portimão in Portugal zurück. Dort setzt sich also dann am Wochenende der Zweikampf Verstappen gegen Hamilton, Red Bull gegen Mercedes fort. Oder siegt doch jemand anderes? Kevin Scheuren und motorsporttotal.com Chefredakteur Christian Nimmervoll haben im Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de ihre Prognosen abgegeben. Die Diskussion der beiden hört ihr hier. Was tippt ihr denn genau, Kevin?
Die ersten drei Pole Position. Wie oft dreht sich Nikita Mazepin am Wochenende? Kommt Sebastian Vettel in die Punkte und welches Team wird best of the rest?
Boah, also ich mache mal wieder einen Risikotipp und sage bei den ersten dreien, Sergio Perez gewinnt vor Lewis Hamilton und Max Verstappen, der irgendeinen Mist an der Backe hat, ja, sei es im Qualifying oder im Rennen. Pole Position sage ich Lewis Hamilton. Wie viele Dreher Nikita Mazepin? Da ist jetzt die Detailfrage wichtig, zählen echt nur richtige Dreher oder zählt es auch, wenn er ins Kiesbett rausfährt?
Es zählt der Moment, wo sich die Achse verändert.
Okay, also dann würde ich sagen ein Stück.
Ein Stück nur?
Okay. Ja, ich tippe konservativ.
Okay.
Und habe ich jetzt noch was offen gelassen?
Kommt Sebastian Vettel in die Punkte?
Ah ja, Vettel, ja.
Ja, okay. Und welches Team wird best of the rest?
In Portimao, boah, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Der langweilige Tipp wäre natürlich McLaren. Mhm. Der aggressivere wäre Alpha Tauri. Aber ich glaube, dass sich die Routine der McLaren-Fahrer durchsetzen wird. Also eher McLaren best of the rest. Wie messen wir das? An erzielten Punkten?
Ja, genau. Also beziehungsweise entweder an erzielten Punkten oder halt wer quasi hinter Red Bull und...
Ich glaube McLaren. Aber es wird knapp. Also das ist natürlich eine der schwierigsten Fragen, wer da die Nase vorn hat im Mittelfeld.
Ich mache jetzt mal ein bisschen Risiko. Ein bisschen Risiko und ein bisschen spicy. Ich sage, die Pole Position holt sich Sergio Perez. Und Sergio Perez wird auch das Rennen ein bisschen anführen dürfen, bis das Team ihm sagt, Sergio, Max is faster than you. So, Max Verstappen gewinnt also das Rennen vor Sergio Perez, der jetzt mal einen Eindruck davon bekommt, wie es ist, zweiter Fahrer bei Red Bull zu sein. Auf Platz 3 Lewis Hamilton. Nikita Mazepin dreht sich zweimal am gesamten Rennwochenende. Ist auch etwas konservativer, obwohl ich sagen muss, die Portimao-Strecke ist aufgrund dieser ausladenden Kurven, die sie ja hat, die auch sehr schnell sind, eigentlich prädestiniert für mehr Dreher.
Ja, das stimmt, aber wenn's trocken ist und
na, das ist
dann lenkst du nicht blöd gegen, dann sind's halt viel. Also hättest du mich nach Ausritten gefragt, hätte ich gesagt 4 oder 5.
Ja gut, Ausritte
machen wir
nicht. Nein, Ausritte machen wir nicht. Das ist zu einfach. nee, es geht schon darum, dass sich die Hinterachse nicht mehr im
Ich sehe und schon Kevin bei F1 TV, wo wir dann genau messen, hat er da jetzt genug Grad gehabt, dass es als Dreher gilt und so.
Nein, ein Dreher ist, wenn er das Heck verliert und sich wegdreht. So, Vettel kommt nicht in die Punkte und Best of the Rest wird Ferrari.
Ferrari sagt, Kevin Scheuren könne Best of the Rest werden. Was denkt ihr denn zu den Tipps von Kevin und Christian? Teilt uns das gerne mit unter unserer WhatsApp-Nummer und hört auf jeden Fall rein bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt fasst euch Tim Detmar vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de noch das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handballnationalmannschaft in Bosnien von gestern Nachmittag zusammen und hat ein paar Stimmen für euch.
Das DHB-Team konnte am Donnerstagnachmittag den 19. EM-Qualifikationssieg in Folge einfahren. Der 26:24-Sieg in Bugoyno kann dabei als Arbeitssieg eingestuft werden. Besonders überzeugend war die deutsche Mannschaft vor allem über die Außenbahn. So waren Linksaußen Marcel Schiller mit 10 Toren sowie Rechtsaußen Timo Kastening mit 7 Toren die erfolgreichsten Werfer der deutschen 7. Aufgrund der bereits gesicherten Qualifikation nutzte Bundestrainer Alfred Gislason das 150. Länderspiel von Abwehrchef Patrick Winczek, um verschiedene Spieler und Formationen zu testen. Das Spiel war nahezu über 60 Minuten sehr eng und keine der beiden Mannschaften konnte sich groß absetzen. Ein Faktor in der Partie war das nahezu ausgeglichene Torhüterduell. Benjamin Buric wurde nur für einen 7 Meter ausgewechselt und verbuchte über die knapp 60 Minuten 10 Paraden und eine Quote von 29%. Auf Seiten des DHB-Teams bekam Andreas Wolf das Vertrauen des Bundestrainers, spielte 60 Minuten durch und parierte insgesamt 11 Mal. Am Ende steht bei ihm eine Quote von 31%. Seine 11. Parade beim Stand von 25:24, anderthalb Minuten vor Schluss, machte den Deckel dann drauf. Timo Kastening behielt in der Offensive die Nerven und besorgte den Treffer zum 26:24 Endstand. Am Sonntag geht es für das Team von Alfred Gislason zum Abschluss der Qualifikation gegen Estland. Es überträgt Sport 1. Bosnien spielt im direkten Duell gegen Österreich um Platz 2 und die direkte Qualifikation. Für die Bosnier wäre es erst die zweite Teilnahme bei einer Europameisterschaft. Dank des geschätzten Kollegen Rolf Bernardi kann ich euch zudem die Stimmen von zwei DHB-Spielern liefern. Es beginnt Johannes Goller.
Ein Kampfspiel auf jeden Fall. War alles in allem ein anstrengender Tag, weil wir natürlich heute angereist sind und dann doch noch eine relativ lange Strecke vom Flughafen zur Halle zurückgelegt haben. Ich finde aber, wir haben im Großen und Ganzen eigentlich eine gute Abwehr gespielt. Natürlich kriegen wir auch Gegentore, aber das war das, was wir uns vorgestellt haben. Ich hatte in der ersten Halbzeit so viele technische Fehler im Angriff und ja, das macht uns das Leben schwer, aber es ist ein unglaublich schweres Auswärtsspiel, das wir zum Glück für uns entscheiden konnten.
Und der zweite Mann vor dem Mikro ist rechtsaußen Timo Kastening. Er erklärt vor allem, was die Bosnier so unangenehm und gefährlich gemacht hat, aber auch, was die Mannschaft aus diesem Spiel mitnehmen kann.
Ja, also ich glaube, heute war es eine andere Mannschaft aus Bosnien, die wir im Hinspiel getroffen haben. Ich glaube, deren beste Leute waren dabei und dementsprechend haben sie auch eine gute Truppe. Ich glaube, es war trotzdem ein hartes Stück Arbeit für uns. Es war jetzt keine große Handballshow von uns oder von den Bosniern, aber ich glaube, wir haben heute mit Kampf und Wille dagegen gehalten und das Spiel am Ende dann auch verdient gewonnen, weil ich glaube, wir haben das ganze Spiel über geführt und ja, ohne zu glänzen, die 2 Punkte mitgenommen.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des heutigen Tages? Die sportlichen Geburtstagskinder haben wir für euch und wir schauen zurück in die Sportgeschichte. Was passierte an einem 30. April? Unsere Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Top des Tages ist ein reinigendes Gewitter zur rechten Zeit. Bei Jan-Lennard Struff entlud sich das in seinem Zweitrundenmatch bei den BMW Open in München gegen den deutschen Dominik Köffer. In einem engen Match verlor Struffi kurze Zeit auch den Kopf, schimpfte, zertrümmerte sogar den Schläger und das passiert bei ihm nicht allzu oft. Doch war es zwar vielleicht gerade dadurch auch dann ein kleiner Impuls und durch diese kassierte Warnung kam er dann wieder auf Kurs und gewann am Ende in 3 mühevollen Sätzen, steht jetzt im Viertelfinale gegen Filip Kranjovic.
Und der Flop des Tages sind die Vorrundengegner, die Losfee Dirk Nowitzki der deutschen Basketballnationalmannschaft bei der Auslosung der EM 2022 beschert hat. Also nichts gegen die Gegner, die sind allesamt attraktiv, aber eben auch verdammt kompliziert. Und das DBB-Team muss sich in der Vorrunde in Köln mit dem amtierenden Europameister Slowenien auseinandersetzen. Bei denen spielt ja NBA-Superstar Luka Doncic. Möglicherweise dann auch mit. Und dann geht's ja auch noch gegen die Mitfavoriten aus Frankreich und Litauen sowie die dann schon eher machbaren Gegner von Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Aber auch die sollte man definitiv nicht unterschätzen. Also einfach wird's da nicht für die deutsche Mannschaft in die K.O.-Runde dann in Berlin vorzustoßen. Aber bis September 2022, wenn also die EM über die Bühne geht, ist ja noch ein bisschen Zeit. Da kann das Team ja noch ein bisschen üben.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen auch heute wieder Happy Birthday an alle, die heute Geburtstag haben. Wir haben stellvertretend wieder ein paar besonders sportliche Geburtstagskinder herausgepickt oder Ehrengeburtstagskinder, die den Geburtstag heute nicht mehr feiern können.
Wie leider Rudi Assauer, der heute seinen 77. nicht wird feiern können. Die Schalke-Legende betreute den Verein ja als Manager zweimal. Erst bei der zweiten Amtszeit, da stieß er dann auch in erfolgreiche Dimensionen vor. Dort gewann er mit Schalke den UEFA Cup, holte zweimal den DFB-Pokal, wurde ja außerdem noch Meister der Herzen. Aber seine erfolgreichste Zeit als Spieler hatte er nicht mit Schalke, sondern ausgerechnet beim Erzfeind Borussia Dortmund. Mit Dortmund wurde er Europapokalsieger, der Pokalsieger, und damit war er Teil der Mannschaft, die als erstes Team aus Deutschland einen europäischen Pokal holte. 2012 wurde dann bekannt, dass Assauer an Alzheimer erkrankt war. Tja, und 7 Jahre später starb er dann auch an den Folgen der Erkrankung. Wir gedenken einem der ganz großen Charakterköpfe des deutschen Fußballs.
Ihren 38. Geburtstag feiert heute Tatjana Hüfner, die ehemalige deutsche Rennrodlerin. Sie wurde 2010 im Einsitzer Olympiasiegerin. Außerdem war sie die erste Frau, die 5 Gesamtweltcup-Siege in Folge einfahren konnte. Hüfner studierte neben dem Rodelsport dann praktische Psychologie. Nach dem Studium absolvierte sie einen Lehrgang zur psychologischen Beraterin. Und 2019 beendete Hüfner ihre Rennrodelkarriere. Eine wirklich große, muss man sagen.
Absolut. Und ein großer ist auch der Mann, dem wir jetzt noch gratulieren, Marc-André Ter Stegen, nämlich der deutsche Nationaltorhüter, wird 29 Jahre alt oder Jahre jung, muss man ja sagen. Ter Stegen, der stammt aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach, startete 2010 in seine Profikarriere erst bei den Fohlen und 4 Jahre später erfüllte er sich dann einen Lebenstraum und wechselte zum FC Barcelona, bei dem er heute immer noch der erste Torhüter ist. Und mit denen gewann er ja 4-mal in La Liga die Meisterschaft und einmal auch stand jetzt die Champions League.
Und natürlich wird da ordentlich gefeiert, also wir wünschen ihm zumindest, dass er ein bisschen feiern kann. Und natürlich noch einmal alles Liebe und alles Gute auch allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages. Lasst euch schön feiern und wenn ihr besonders sportlich seid, lasst es heute ruhig auch mal ein bisschen ruhiger angehen. Das habt ihr euch verdient.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 30. April? Dazu jetzt mehr.
Ja, mit 55 Jahren ist Dick Bays der älteste Mann, der je den Mount Everest erklommen hat. Und das hat er getan an einem 30. April, nämlich an dem 30. April des Jahres 1985. Da setzte er das um, was er sich zu Beginn der 80er Jahre in den Kopf gesetzt hatte. Er wollte nämlich die jeweils höchsten Gipfel der 7 Kontinente besteigen. Und im Jahr 1983, da machte er das gleich mit 6 der 7 Gipfel. Die hatte er da in dem Jahr, alle in einem Jahr, bewältigt. Nur am Mount Everest, da scheiterte er 3-mal. Immer war das Wetter zu schlecht, es funktionierte nicht, sein Partner stieg dann aus, aber Bays hat es dann nochmal versucht, ein 4. Mal, und damit war er dann erfolgreich und somit bestieg er als erster Mensch die 7 Summits.
Außerdem jährt sich heute das Attentat an Monika Seles zum 28. Mal. Der Tennisstar wurde auf dem Center Court am Hamburger Roten Baum in einer Spielpause, also beim Seitenwechsel ihres Matches gegen Magdalena Maleeva, von einem psychisch gestörten Täter, Günther Parche, mit einem Messer attackiert. Parche war Steffi Graf-Fanatiker. Er hasste Monika Seles, weil sie Steffi Graf als Führerin der Weltrangliste abgelöst hatte. Und daraufhin fasste er einen irren Plan. Er verletzte Seles am Rücken. Körperlich war die Verletzung zum Glück nicht sonderlich schwerwiegend, aber Seles litt lange unter den psychischen Folgen des Attentats. 27 Monate lang musste sie pausieren, kehrte dann zurück, verlor im US Open Finale 1995 ausgerechnet dann gegen Steffi Graf, gewann dann aber wenige Monate später Melbourne und ihren 9. Grand Slam Titel dann zum Glück für sie ein mehr oder weniger versöhnlicher Abschluss.
Stand jetzt aktuell.
Höchste Zeit, um Geschichte zu schreiben, wird's an diesem Wochenende für den FC Bayern München. Die Frauenmannschaft steht nämlich kurz vor dem allerersten Einzug ins Champions-League-Finale und den wollen sie nach dem 2:1 Hinspielsieg zu Hause nun am Sonntag beim FC Chelsea vollenden. Und die Chancen stehen ganz gut, erklärte Trainer Jens Scheuer auf der PK vor dem Spiel. Ist er denn schon nervös?
Ja, also unruhig lassen mich nur die Schiedsrichterin als werden mit diversen Entscheidungen. Aber ansonsten, nee, jetzt vom Spiel, wir beeinflussen das, was wir beeinflussen können. Das ist die Mannschaft gut vorbereiten auf das Spiel, dass wir unsere Abläufe, die wir auch in London dann noch zeigen wollen, dann festigen, offensiv wie defensiv. Aber ich sag's immer wieder, es ist für mich ich bereite mich so vor wie auch auf jedes Bundesligaspiel auch. Ich habe das im Vorfeld schon mal gesagt, weil jedes Spiel für mich enorm wichtig ist, für meine Mannschaft enorm wichtig ist. Aber an der Herangehensweise jetzt zu meiner Person ändert sich dann nichts, definitiv nicht.
Worauf kommt es im Spiel gegen Chelsea an, Jens Scheuer? Was wird entscheidend sein?
Ich denke, dass wir auf die Standards gut vorbereitet sein müssen. Ich denke, dass Chelsea auch einige Momente gab im Hinspiel, wo sie natürlich auch sehr physisch starke Spielerinnen in ihren Reihen haben, die da auch die Kopfballduelle gewinnen können. Und dann darüber hinaus natürlich auch, dass wir ein Tor schießen. Und das wollen wir tun. Und wir wollen auch das Spiel in London gewinnen.
Und wie gewinnt man bei Chelsea? Fragen wir mal die Torfrau, Laura Benkert.
Ja, ich denke, dass wir wieder wie auch im Hinspiel natürlich die taktischen Vorgaben auch vom Trainer umsetzen. Das ist ganz, ganz klar, weil das hat auch da gut funktioniert, dass wir mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen, weil wir uns nicht verstecken müssen. Das hat man auch im Hinspiel gesehen. Und natürlich wie die ganze Saison, dass wir wieder als Mannschaft auftreten, dass wir gemeinsam kämpfen, dass jede für die andere kämpft, wenn ein Ball verloren geht, direkt hinterher zu fetzen. Und das hat uns die ganze Saison ausgezeichnet. Und einfach das müssen wir auch wieder am Sonntag auf den Platz bringen. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch das Spiel, auch wenn es natürlich sehr, sehr schwer wird, aber wir haben die Qualität, auch das Spiel dann zu gewinnen.
Und dann das große Ziel erreicht, Finale, also zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Ist man da als Spielerin nervös?
Ja, das stimmt, es ist nicht alltäglich, vor allem mit der Chance halt natürlich auch ins Finale einziehen zu können. Das ist ein besonderes Spiel für uns. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, man ist nicht nervös. Natürlich ist man nervös vor so einem Spiel, aber eher eine positive Nervosität. Also jetzt nicht so, dass es hemmend ist, auf gar keinen Fall, sondern man hat einfach eine wahnsinnige Vorfreude auf solche Spiele, weil ich meine, für solche Spiele spielt man dann auch Fußball, dass man dann auch mal in einem Finale stehen kann und einfach um den Titel mitspielt. Deswegen freuen wir uns alle und ich mich natürlich auch sehr auf das Spiel am Sonntag.
Und mit zunehmenden Erfolgen steigt natürlich auch die Rückendeckung im Verein. Immer mehr freut sich Jens Scheuer.
Das merkt man auch mit der Unterstützung dann auch jetzt bei dem Spiel, dass auch Herbert Heiner als Vorstand dann auch Präsident auch hier war, auch ein Uli Hoeneß hat zugeschaut. Das ist natürlich sehr positiv für uns, ohne dass ich das jetzt schmälern möchte, aber auch in Paris sitzt Leonardo und da sitzt auch mein Trainerkollege im Herrenbereich, jetzt fällt mir gerade wieder Pochettino und die ganze Vorstandscrew dann auch auf der Tribüne. Das ist heutzutage ein Stück weit auch eine Anerkennung für den internationalen Frauenfußball und unsere Herren leben das jetzt auch mit vor. Und pusht dann natürlich auch noch mal mehr, wenn man dann auch merkt, okay, das Interesse, dann ist wirklich gestiegen und da kommt auch die gewisse Wertschätzung dann auch entgegen.
Und die steigt sicher noch mehr, wenn es am Ende dann auch den ganz großen Erfolg geben wird. Nochmal zu den Chancen aus Finale gefragt, wie beurteilt Scheuer denn die Ausgangsposition nach dem 2:1-Sieg zu Hause mit dem kassierten Tor?
Wunschergebnis war für mich ein Sieg, ja. Wir wissen immer noch, und dass Chelsea eine absolute Top-Mannschaft einfach stellt in Europa. Sie wollen gewinnen. Ich würde fast schon sagen, bei den Anstrengungen, die Chelsea unternommen hat in den letzten 2 Jahren, da ist schon ein bisschen mehr Druck im Kessel, wie nur wir wollen, sondern da muss man sogar auch schon. Und deswegen war es für uns ein wirklich großer Erfolg für das eine Spiel. Ja, aber wir tun gut daran, den Erfolg richtig einzuordnen, dass wir auch wissen, ja, dass das definitiv eine ganz schwere Aufgabe wird in London, ohne davor ehrfurcht zu erstarren. Aber mit der gleichen Disziplin und mit der gleichen Leidenschaft dann auch, die wir auch haben werden müssen, bin ich mir sicher, dass wir in London ein super Spiel abliefern werden. Und darauf freue ich mich jetzt schon mit meinen Mädels.
O-Töne von der Pressekonferenz der Bayern-Damen vor dem Halbfinalrückspiel beim FC Chelsea. Laura Benkert, die Torfrau, und der Trainer Jens Scheuer im Interview. Die Kollegen vom SID haben uns die Töne freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Tipps für die nächsten Tage.
Am Freitag und Samstag, da geht's um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. In den Halbfinalspielen, da duellieren sich nämlich Werder Bremen und RB Leipzig sowie Borussia Dortmund und Holstein Kiel. Und in England, da steigt am Sonntag ja ein richtig großes Top-Match. Manchester United gegen Liverpool nämlich. Und für Liverpool steht da auch ganz schön viel auf dem Spiel, denn verliert Liverpool, ist die Champions League fürs nächste Jahr wohl endgültig weg.
Boah, was für ein wahnsinnig spannendes Fußballwochenende. Naja, klar, bei uns in Deutschland, aber eben auch in England. Bin gespannt. Möglicherweise wird das ja dann auch nochmal zum Start in eine neue Woche Thema bei uns. Naja, die Adler Mannheim und die Straubing Tigers stehen im DEL-Viertelfinal-Playoff heute Abend vor der Entscheidung. Von dem dritten und letzten Spiel steht's 1:1, genau wie bei Berlin gegen Ingolstadt. Auch da entscheidet sich dann, wer ins Halbfinale kommt.
Die PBL hat am Wochenende, also heute am Freitag, ihren 31. und am Sonntag dann ihren 32. Spieltag. Und Sonntag gibt's dann auch nochmal Handball, nämlich EM-Qualifikation und das Olympiaschaulaufen der DHB-Herren. Deutschland nach dem Sieg in Bosnien muss gegen Estland ran.
Dann haben wir noch von heute bis Sonntag im Radsport die Etappen 4 bis 6 der Tour de Romandie und das absolute Highlight des Wochenendes. Seit gestern laufen noch, und das bis Sonntag, die Trampolin-Europameisterschaften in Sochi.
Ja, und das ist doch nur wirklich ein Highlight. Trampolinspringen ist absolut in Mode, wird bei mir im Garten auch seit ein paar Tagen trainiert.
Und zwar völlig zu Recht, und es ist so anstrengend, und wer einmal auf einem, na, nennen wir es ruhig, diese Sporttrampolin einmal da drauf war, der weiß zu schätzen, was da geleistet wird. Das muss man sagen, wirklich.
Unsere möglicherweise bald Kanzlerin weiß man ja noch nicht, aber auch eine große Trampolinspringerin, also nicht groß, aber
so?
Trampolinspringerin, ja, auch schon mal.
Ich dachte, die trampelt ihren Parteikollegen nur auf den Nerven rum. Nein, die trampelt auch auf einem Trampolin. Ah, okay.
Irgendwo muss man das ja trainieren.
Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Jetzt sind wir am Ende sogar noch politisch geworden. Okay, lassen wir das. Wir bleiben lieber sportlich, aber erst Montag wieder. Vorher machen wir ein bisschen Wochenende.
Selbstverständlich. Und Montag sind wir dann um 7.07 Uhr wieder für euch da. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Gerne eine Bewertung schreiben, gerne Sterne geben bei iTunes. Und wenn ihr Fragen zum Thema Sport habt, zu den verschiedensten Themen, naja, einfach auf meinsportpodcast.de geben. Da gibt's nämlich alles.
Ja, könnt ihr alles hören. Rund um die Uhr. Auf jeden Fall bis Montag seid ihr erstmal gut beschäftigt, kommt nicht auf blöde Gedanken. Also wir hören uns dann ab 7.07 Uhr. Andreas hat schon gesagt, deshalb Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So Malte, jetzt ab auf den Trampolin. Ich weiß doch ganz genau, dass du von dir sprachst.
Natürlich, ich muss auch trainieren. Ich bin am Sonntag noch in Sochi am Start.
Gibt es da eigentlich ein Mindestgewicht, also oder ein Maximalgewicht, auf das man da?
Auf meinem Trampolin ja.
Ja, weißt du es?
120 Kilo. Also ach, auf dem Ding, was wir im Garten haben. Ich glaube, in echt ist das. Oder
ja, da kann ich ja gerade noch vorbei. Bis später, Malte.
Ja, wir sehen uns.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.